SWR 2 Zeitgenossen.
Es gibt sie, diese wunderbaren Zitate der Weltliteratur. Sein oder nicht sein, fragt Shakespeares Hamlet. Und der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry, der mit dem Herzen sieht, der stellt hellsichtig fest, alle großen Leute waren einmal Kinder, nur erinnern sie sich nicht mehr daran. Richtig, aber wir erinnern uns heute daran und sie kommen einem wieder in den Sinn, diese heroischen Sätze, die aus dem Dunkel der Kindheit zu uns herüber wabern. Sätze wie, ihr könnt meine Schlummertonne als U-Boot haben. Das war nämlich der Auftakt einer großartigen Rettungsaktion mit dem Urmel aus einer eingestürzten Höhle, befreit werden konnte und das Hausschwein Wutz, der Varan Wawa oder auch Professor Tibaton, das sind sozusagen die Helden unserer Kindheit, an die wir uns gerne erinnern, ebenso wie natürlich wie Jim Knopf oder Sosola Pitschi oder auch Ding Dong, die Comtesse von Dingelstein oder Sir Oblong Fitz Oblong, um nur so ein paar zu nennen, denn es bräuchte eine ganze Weile, wenn man sie alle aufzählen wollte, denn es sind ja insgesamt 5000 Figuren zu nennen, die sich auf dem Dachboden der Augsburger Puppenkiste tummeln, zumindest in dem Roman Herzfaden von Schriftsteller Thomas Hettje, der die Poetikdozentur der Rheinland-Pfälzisch-Technischen Universität Kaiserslautern-Landau übernommen hat. Und damit herzlich willkommen zu den SWR 2 Zeitgenossen Thomas Hettje hier aus dem Kulturzentrum Altes Kaufhaus in Landau.
Schönen guten Tag.
Herr Hettje, Sie haben sich intensiv mit der Augsburger Puppenkiste beschäftigt. Waren Sie tatsächlich mal auf dem Dachboden? Die Augsburger Puppenkiste ist ja heute in einem alten Spital untergebracht. Waren Sie dort mal?
Gleich so indiskrete Fragen zum Anfang, wo ich überall war und wo ich überall nicht gewesen sein könnte. Ich war hinter der Bühne, ich war auch sagen ein bisschen im Lager, aber ich muss sagen, es ist ja ein Familienbetrieb seit der Gründung 1947 und da hat sich einiges angesammelt, wo man schlecht durchkommt. Insofern habe ich den Speicher nicht völlig unter die Lupe nehmen können.
Ich weiß, Ihre Lieblingsfigur, das ist der böse Zoppo Trump aus König Kallewirsch, der ja den König Kallewirschs zum Schrumpfen bringen wollte in einem Wettstreit. Haben Sie diese Marionette gesehen?
Nee, die habe ich nicht gesehen. Das Seltsame ist ja, dass wir sagen mit der Puppenkiste diese Fernsehsendungen verbinden im Hessischen Rundfunk. Und das hat die Puppenkiste natürlich berühmt gemacht im ganzen Land. Und für Generationen von Kindern war sie sehr wichtig. Und berühmt ist sie mit Recht geworden, weil die Puppenkiste hat dafür sozusagen Fernsehgeschichte geschrieben. Weil das, was wir gesehen haben, war eine ganz andere Form von Puppentheater, als es eigentlich üblich ist. Wenn man nach Augsburg fährt und da eine Vorstellung geht, dann guckt eine kleine Guckkastenbühne und die ist wie normales Theater, nur en Miniatur, weil die Marionetten ja auch so klein sind. Das hat aber gar nichts zu tun mit der Neuheit dessen, was die Puppenkiste eben mit Jim Knopf gemacht hat. Damals zum ersten Mal, 1960, 1961, das Szenenbild des Jim Knopfs war im Foyer des Theaters aufgebaut, sodass die Kameras von allen Seiten drumherum filmen konnten. Das heißt, wir haben eigentlich das erste, im Grunde auch die erste Fernsehserie war die Puppenkiste und vor allem diese erste sozusagen Animationsfilm, wenn man möchte, was eine ganz andere Welt ist, als das, was im Theater geschieht. Insofern sind das zwei verschiedene Puppenkisten. Die reale Puppenkiste, wo wirklich die Kiste aufgeht und dann gucken wir aufs Theater und das, was wir alle im Kopf haben, aus der Fernsehaufzeichnung.
Obwohl es zwei unterschiedliche Puppenkisten sind, wie Sie es gerade erklärt haben, funktioniert ja, dass wir uns diese Puppen als etwas Lebendiges vorstellen. Das passiert sowohl auf der Bühne als auch im Fernsehen. Also diese Imagination, die sich dann dort einstellt, dass sich auf einmal aus dieser Holzpuppe dann trotzdem eine lebendige Figur ergibt. Ist Ihnen das so auch noch gegangen, als Sie jetzt, ich nehme mal an, dass Sie ja auch ein bisschen Puppentheater noch geguckt haben jetzt für Ihren Roman?
Ja, der Ausgangspunkt des Romans war wirklich, dass mir eine Freundin die Familiengeschichte erzählte, der Familie Ömichen, die das Theater gegründet hat, die ich natürlich genauso wenig ich vorher wusste, wie jeder, der die Marionettenspiele kannte und mich dann erinnert habe an meine Kindheit. Und das war in den weit entfernten Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als es zwei lineare Fernsehprogramme gab, es gab eben ARD, ZDF und das dritte, bei mir war es der Hessische Rundfunk. Und man war immer in der Wahl zwischen eben, ich damals als kleiner Junge natürlich zwischen Raumschiff Enterprise und der Puppenkiste. Ich wusste nicht genau, was ich besser fand. Und jetzt beim drüber nachdenken ist mir klar geworden, was ich damals als Kind nicht verstanden habe. An den beiden kann man sehr schön sehen, wo der Unterschied liegt. Raumschiff Enterprise ist natürlich heute, wenn man das heute noch sich anschaut, ist natürlich vollkommenes Pappmaché-Theater. Aber damals als Kind hat man das für ernst genommen und man dachte, das sei die Illusion von fernen Welten. Bei der Puppenkiste waren das auch ferne Welten, aber man hat immer die Fäden gesehen und man hat gesehen, dass das Holzköpfe waren, die keine Mimik hatten und die gar nicht sprechen konnten. Und das Seltsame, ich weiß, als Kind habe ich das gesehen und dennoch war ich genauso in der Illusion dieser fremdartigen Zauberwelt gefangen wie bei Raumschiff Enterprise. Und das ist ja das Erstaunliche. Das Marionettenspiel zeigt, dass es vollkommen künstlich ist. Das versucht gar nicht erst als Illusion perfekt zu sein und dennoch funktioniert es. Und das ist, glaube ich, ist ja auch eine sehr alte Technik und das zeigt eigentlich, dass unsere Fantasie es ist, unsere Imagination, die aus irgendwelchen Dingen künstliche Welten entwickelt und nicht, die Welt ist nicht außerhalb uns, sondern wir haben es im Kopf und wir brauchen bloß die Anregung durch so einfache Dinge. Der Gründer der Puppenkiste sagte immer, wir wackeln mit einem Stück Holz. Wir brauchen nur ein wackelndes Stück Holz, um uns in die Imagination hineinbegeben zu können.
Weil Sie eben Raumschiff Enterprise, ich erinnere mich noch an Raumschiff Orion, da gab es ja diese berühmte Bügeleisen, die dann als Steuerknüppel verwandt wurden und das hat man auch geglaubt. Aber mich interessiert nochmal die Frage, ob Sie heute als Erwachsener noch auch diese Verzauberung erlebt haben oder ob das tatsächlich etwas ist, was man nur so als Kind so nicht sieht, eben diese Fäden, dass man die einfach ausschaltet oder ob man als Erwachsener das eben doch heute mit einem anderen Blick wahrnimmt.
Naja, also ich habe als Kind nie eine Marionette besessen und habe auch nie eine in der Hand gehabt. Und als ich dann zur Recherche in Augsburg war und dann die Puppenspieler mir hinter der Bühne das mal ein bisschen gezeigt haben, wie das so geht mit dem Puppenspiel und mir auch mal eine in die Hand gaben, gab es wirklich einen für mich magischen Augenblick. Man hat da dieses Führkreuz in der Hand, von dem die Fäden runtergehen, an die Arme und die Beine, den Kopf und sowas. Ich habe das in die Hand genommen, zum ersten Mal in meinem Leben und habe irgendwelche Bewegungen gemacht. Dachte mal gucken, was jetzt da so zappelt. Und die große Magie ist, dass diese Bewegung meiner Hand über die Fäden in diese Glieder dieser Holzpuppe läuft. Und diese Glieder sind so in einer Balance, so in einem Pendel aufgehängt, dass diese Bewegung, die ich da ausgelöst habe, bei der Mitte sofort lebendig aussehen. Das heißt, ich hatte es in der Hand und machte irgendwas, ich weiß gar nicht, welcher Moment das war. Und dieses kleine Wesen aus Holz da unten war im selben Augenblick lebendig. Das war wirklich lebendig. Das war ein sehr magischer Augenblick. Und das heißt, es ist vollkommen egal, dass man diese Fäden sieht, auch dass man das selber macht. Die Dinge können lebendig werden. Und das war für mich eine tolle Erfahrung und für den Roman wahnsinnig wichtig.
Führt das dann gleich zu einer Art Zwiegespräch dann mit der Figur, wenn die da unten lebendig wird?
Das ist wieder zu intim jetzt, glaube ich.
Schade, das hätten wir doch mal gern gewusst. Ja, Sie haben es schon gesagt, ein magischer Moment und die Augsburger Puppenkiste ist ja eben auch eine magische Kiste. Da kommen die Puppen raus und erzählen Geschichten von der Welt, von sich. Was war denn so für Sie das große Geheimnis, das Sie mit diesem Roman erzählen wollten? Also welche Tür wollten Sie aufstoßen?
Die Tür hat zu tun mit dem Titel Puppenkiste. Die Puppenkiste heißt Puppenkiste, weil der eigentliche Gründer, der im 30er Jahren am Augsburger Theater war, aus Erfahrung des Faschismus sagt, er möchte eigentlich nicht mit lebendigen Schauspielern arbeiten, nicht mehr am Theater sein. Er war Oberspielleiter in Augsburg, war gezwungen, seine jüdischen Mitarbeiter zu entlassen, hat zugleich Stücke aufgeführt, die eigentlich schon verboten waren, hat sich so ein bisschen laviert zwischen Anpassung als Kulturarbeiter und Widerstand. Und dessen Vision war, er will das Theater aus einer Kiste, was transportabel ist. Und die Teile dafür hat er sich aus dem Schutt der bombenzerstörten Stadt Augsburg gesucht. Die Puppenkistentür ist eigentlich der Rest eines Reichsbahnwaggons. Die Idee war, alles ist zerstört durch den Faschismus und jetzt möchte ich Theater machen, was transportabel ist, was sich nicht festlegt, womit man schnell weg kann sozusagen. Und er hat das gemacht mit seinen beiden Töchtern, der Hannelore Oehmichen, hat Hü im Roman und ihrer Schwester. Hannelore ist geboren 1930, die Schwester ist ein bisschen älter. Das heißt, die haben ihre Kindheit im Faschismus verbracht und waren dann nach dem Krieg eben Teenager. Und die haben sich entschieden, mit einer ganzen Corona von Freunden, die alle 17, 18, 19 waren, nicht älter, nach dem Krieg dieses Theater aufzubauen. Ganz junge Leute. Und das fand ich deshalb so faszinierend, weil meine Mutter derselbe Jahrgang ist. Meine Mutter ist 1830 geboren, ist eine Fluchtgeschichte, im Faschismus aufgewachsen, im Sudetenland, nach dem Krieg nach Westdeutschland gekommen. Und diese Kriegserfahrung, auch die Erfahrung eben von dieser Ideologie affiziert worden zu sein, hat natürlich eine große Rolle gespielt. Und ich kenne mehrere Mütter von Freunden von mir, die gerade sogar im Alter, wenn sie dann älter werden, 94 gehen und sowas, und dann vielleicht auch nicht mehr ganz so fit sind, wie sie merken, wie diese Begeisterung, die sie mit 12, 13, 14, 15 hatten, die jeder Jugendliche mit 12, 13, 14, 15 hat, wie diese Begeisterung, von der sie sich lossagen mussten, 45 und enttäuscht zurückgelassen worden von diesem Regime, wie das sie im Alter wieder neu beschäftigt hat. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt zu erzählen, wie die Generation eigentlich nach 45 sich befreit hat von dieser, vom Faschismus.
Was heißt das? Wie hat es diese Generation beschäftigt? In welcher Art und Weise?
Also die Mutter meiner Frau ist leider jetzt ein bisschen dement und hört immer plötzlich im Kopf ihre alten Lieder. Und das sind einerseits Kinderlieder und zweitens sind das die Nazi-Lieder, die man bis als junges Mädchen gesungen hat. Und es ist ihr selber unangenehm und sie möchte die nicht im Kopf haben, aber die kommen wieder. Das ist ja die Erfahrung. Ich glaube, die sagen, die Prägbarkeit in der Pubertät ist so groß. Und diese Generation dieser jungen Menschen, die muss damit klarkommen, dass sie etwas aufgesessen sind, was sie bestenfalls als vollkommen falsch erkannt haben. Und da haben diese jungen Menschen in der Puppenkiste übrigens ganz Tolles gemacht. Der Vater Ömichen hat noch klassischerweise die Märchenstoffe gespielt. Er hat Stiefel und Kater gespielt zum Beispiel und auch irgendwie Dr. Faustus, die Sachen, die man im Puppentheater macht. Diese jungen Leute zogen aber los und suchten sich andere Stoffe. Die haben oft Sachen ins Theater und nachher irgendwie ans Fernsehen gebracht, die ein Jahr vorher als Buch erschienen sind. Zum Beispiel eben Jim Knopf. Jim Knopf war ganz neu von dem ebenfalls durch den Krieg ziemlich traumatisierten Michael Ende geschrieben. Ein Jahr später war der Stoff in Augsburg und wurde umgesetzt in die Puppenfassung. Und wenn man sich das anguckt, wenn man die für uns entscheidenden Stoffe, das Urmel oder eben Jim Knopf anschaut, sind das doch eigentlich immer Geschichten von Patchwork-Familien. Das sind Geschichten von zerstörten Familien oder von Familien, die sich sozusagen unter Freunden neu zusammenfinden. Diese ganzen merkwürdigen Tiere beim Urmel, die alle ein Problem haben, die aber zusammenleben können, sich gegenseitig helfen können. Das ist genau das andere Familienmodell als das, was im Faschismus gepredigt worden ist. Ein Härte und Blut und Abstammung. Die Geschichten der Puppenkiste sind die von Liebe, Zuneigung und speziellen Fähigkeiten.
Ja, und sie handeln auch zum Beispiel von einem bösen Drachen Malzahn, der sich verwandeln dann kann, auch in einen goldenen Drachen der Weisheit. Also das fand ich auch ein schönes Angebot eigentlich. Also man muss nicht so bleiben, wie man ist, man hat die Wahl. Also man kann sich auch entscheiden, in welche Richtung man sich entwickelt.
Es gab vor ein paar Jahren ein schönes Buch, das Frau Voss von der FAZ hat das gemacht. Insofern sind das ihre Lorbeeren. Wenn man das jetzt anschaut, der Halbdrache ist ein Halbdrache, weil er eben sozusagen nur halbarisch ist und ist sozusagen in der Drachenstadt nicht zugelassen. Er darf nicht hinein, deshalb ist er so traurig und deshalb tut er sich zusammen mit dem Knopf. Da wird sozusagen die Rassenlehre der Nazis als Kinderspiel abgehandelt. Und ich finde, das macht die Puppenkiste wahnsinnig klug und wahnsinnig einfühlsam und wahnsinnig fantasievoll getan.
Nochmal zurück zu dieser sozusagen Prägung durch den Faschismus. Das war ja wirklich auch so eine Totalansage von Hitler. Er hat gesagt, also dieses Jungvolk, das nimmt er eben so ganz unter seine Fittiche sinngemäß. Also in dem Sinne, wenn die mit 10 Jahren uns die Jugend in die Hände fällt, dann kommt erstmal das Jungvolk, dann kommt die Partei, dann kommt SA und dann Wehrmacht und anschließend kommen sie wieder zur SA. Und er schließt dann in einer Rede und sie werden nicht mehr frei für ihr ganzes Leben. Wie war das bei Hatü, also bei Hannelore Ömichen, bei der Tochter eben von Walter Ömichen? Hat sie sich davon befreien können?
Erstmal glaube ich in der Tat, dass dieser furchtbare Satz, wie der Satz einer bösen Fee, sich in einem gewissen Sinn natürlich bewahrheitet hat über die Traumatisierung, die dieses Land auch mitgeprägt haben, diese Generation. Hatü hat das, ich glaube, das ist eine Sache mit der Freiheit. Ich glaube, man kann sich mit solchen Traumatisierungen arrangieren. Hatü im realen Leben, mein Buch endet ja 1961 mit der ersten Aufführung für den Hessischen Rundfunk mit dem Jim Knopf eben. Hatü hat im wahren Leben vor allem in ihrer Kellerwerkstatt gesessen und Marionetten geschnitzt und hatte Kinder und hatte einen Mann und hatte ihre Schwester, aber geradezu manisch besessen von dieser Tätigkeit, die sie ihr ganzes Leben gemacht hat. Ich glaube, dass man umgehen muss mit so einer Art von Traumatisierung und es eben positiv wenden muss. Aber ich glaube, eine Befreiung ist der falsche Maßstab.
Die Landauer kennen ja jetzt inzwischen ihren Roman Herzfaden recht gut durch die Poetikdozentur hier, Herr Hettje. Aber für alle, die es noch nicht gelesen haben, es gibt 2 Erzählstränge in diesem Roman, eben diese Geschichte von Hatü und dann noch so eine Art Märchen, Geschichtenhandlung eben auf dem Dachboden mit den Marionetten. Wollten Sie eigentlich selbst, Herr Hetsche, gern ein Märchen schreiben oder warum diese zweite Ebene?
Ich glaube eben, dass diese Faszination für die Puppen keine Sache, die es historisch ist, sondern das, glaube ich, ist im Menschen angelegt. Und ich wollte jetzt auch keinen historischen Roman über eine, sagen, vergangene Geschichte schreiben, sondern ich wollte gerne auch, dass die Leser ein bisschen was empfinden und mitspüren können von dieser Faszination und auch von der Bedrohlichkeit, die jede Fantasie auch hat, ausgeht. Und deshalb dachte ich, ich muss diese Marionetten nicht nur, sagen, in einem historischen Setting zeigen, sondern ich muss sie auch sozusagen in Aktion zeigen. Ich muss sagen, welche Macht sie haben können, in dem Fall über die 12-jährige Heldin, die in ihren Bann gerät sozusagen. Und das wollte ich eben beides zusammen erzählen.
Ich möchte nochmal gerne auf Jim Knopf kommen, weil damals eben sehr modern, Sie haben es gesagt, das Buch war gerade rausgekommen, ein Jahr später dann schon in der Puppenkiste. 70 Jahre später diskutieren wir heute ganz anders über Jim Knopf und über möglicherweise rassistische Stereotypen. Und wir kennen diese ganzen Diskussionen um Pippi Langstrumpf und Winnetou und bei dem britischen Autor Roald Dahl, der ja auch viele Kinderbücher geschrieben hat, der uns Geschichten wie Charlie und die Schokoladenfabrik oder auch Mathilda hinterlassen hat. Da wird zum Beispiel aus dem enorm fetten Jungen, der eine Eintrittskarte für die Schokoladenfabrik gewinnt, da wird bei der Neuauflage jetzt heute ein enormer Junge. Da wird nachgebessert. Welchen Blick haben Sie denn, Herr Hetsche, auf diese Diskussion?
Für mich ist die Kunst, die wir haben, sagen, unsere einzige Verbindung in das, was wir gewesen sind als Menschengattung. Die Romane, die Bilder, die Musikstücke, all das ist, sagen, die kostbare Flaschenpost, die uns unserer eigenen Vergangenheit gekommen ist, die wir brauchen, um die Zukunft zu meistern. Und ich halte es für wahnsinnig bedenklich, dass man anfängt, aus der Gegenwart die Vergangenheit zu verändern. Weil wir auch natürlich im Spiegel der Vergangenheit erkennen können, wer wir geworden sind, wenn wir heute ohne rassistische Stereotype in unserer Kunst auskommen sollten, wäre das toll. Aber das können wir auch nur erkennen, wenn wir sehen, wie in anderen Zeiten es anders war. Und das jetzt im Allgemeinen gesprochen, im Speziellen gesprochen, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, Michael Ende behandelt in Jim Knopf den Rassismus und sagen, fährt dagegen die Fantasie und die Menschlichkeit auf. Und diesen Text als rassistisch zu begreifen, halte ich für absoluten Blödsinn.
Ich habe auch deswegen gefragt, weil ich ein bisschen neugierig bin. Sie haben ja eben vor 10 Jahren diesen Roman herausgebracht, Pfaueninsel. Da tummeln sich Riesen und Zwergen und Mohren. Und es taucht auch das N-Wort in diesem Roman auf, gab es da, der übrigens auf der Shortlist stand für den Deutschen Buchpreis. Sind da bei Ihnen schon entsprechende Anfragen gekommen, da nachbessern zu sollen oder darüber nachzudenken?
Nein, überhaupt nicht. Aber das ist ein gutes Beispiel. Also sagen, wie ambivalent doch wir in Europa mit der Welt umgegangen sind, kann man an diesem Beispiel schön sehen. Die Pfaueninsel bei Berlin war ein Garten, einer der vielen Gärten der preußischen Könige. Und einer von diesen Königen, Friedrich III., kam auf die Idee, da eine Menagerie einzurichten und hat exotische Tiere aus der ganzen Welt und exotische Menschen aus der ganzen Welt da zusammengeholt. Das ist natürlich sehr, sehr zweifelhaft. Andererseits ist das natürlich auch nicht nur geleitet von einem Voyeurismus, sondern auch von einem aus der Zeit verständlichen, echten Interesse am Begriff der Welt, die neu war. Und ich erzähle eben die Geschichte von der Kleinwüchs, die damals natürlich Zwergin hieß, die da lebt, ihr ganzes Leben als Kammerjungfrau verbracht hat und mit einem schönen Grab auf dem Friedhof da auch begraben ist. Ich glaube, eines der großen Dinge, die uns alle in unserem Leben, aber auch in der Kunstbeschäftigung, ist der Umgang mit der Fremde, mit Dingen, die wir nicht begreifen. Und das gehört zum Wesen der Fremde dazu, dass wir es nicht begreifen und dass wir das sozusagen auch keinen völlig korrekten Umgang mit ihr Fremde geben kann. Und insofern sind die Annäherungen und die verschiedenen Versuche, das Fremde in uns, das Fremde im Unbekannten zu begreifen, sind immer vorläufig und sind auch immer vom Scheitern bedroht, weil das macht das Fremde aus, dass wir ihm nicht gerecht werden können. Aber ich glaube, gerade in dem Versuch des Verständnisses zeigt sich das Beste, was wir eigentlich sind. Insofern sollte man diese Versuche, auch wenn sie misslingen, schätzen als Versuche, die gemacht worden sind.
Sie haben schon erwähnt, also diese Fauninsel ist eben so ein exotisches Paradies und Karl Friedrich Schinkel, der hat damals das exotische Palmenhaus geschaffen und Friedrich Lenné hat den Garten dort angelegt, also diese ursprüngliche Wildnis auf der Insel auch entsprechend strukturiert und mittendrin eben diese exotischen Tiere und Marie mit ihrem Bruder Christian auch. Das ist ja eine historische Figur, sie hat ja dort gelebt, Sie haben es gesagt, und war das der Grund, dass Sie diese Exotik und das Fremde fasziniert hat, dass Sie diesen Roman angegangen sind, oder lag da noch was anderes in der Luft?
Also im Grunde, es geht, der neue Roman ist wie eine Expedition, die man beginnt. Und für mich ist immer ein Geheimnis oder eine Sache, die ich nicht verstehe, der Ausgangspunkt. Bei der Puppenkiste war es sicher eben zu versuchen, diese Generation zu begreifen, die meiner Mutter. Und in dem Fall war es wirklich die Frage, wie hat eigentlich eine Frau, die eben keinem Schönheitsideal, auch nicht ihrer Zeit entsprach, die eben im Grunde als missgebildet galt, die aber in ein Hoffräuleinkleid gesteckt, ihr ganzes Leben an diesem Ort verbringt, den ich lange schon kannte, und der sozusagen die Ästhetisierung der Landschaft per se ist. Also sagen, da ist wirklich jeder Blick und jeder Baum ist ästhetisch. Lenné hat das so angelegt, dass das wirklich einer der schönsten englischen Parks sind, den wir haben. Und da verkörpert sich natürlich das Denken des 19. Jahrhunderts, was als schön gilt. Die Zeit von Winckelmann, die Zeit von Schinkel, das ist alles da zu greifen, heute noch zu greifen. Und wie kommt die Exotik damit klar? Das war die Frage, die ich hatte. Weil von meinem Leben, man weiß nichts, außer dass eben, man gibt halt den Grabstein, es gibt ein paar dürre Daten in irgendwelchen Dokumenten, aber natürlich nichts von ihr und auch keine Berichte über sie. Und diese Leerstelle hat mich einfach fasziniert.
Für mich gab es auch so, also sagen wir mal so, man konstruiert dann vielleicht im Nachhinein so Parallelen, aber ich finde, es gibt schon so ähnliche Räume. Also diese Fauninsel ist auch so ein bisschen eine verzauberte Märchenwelt, so ähnlich wie wir es eben auch beim Herzfaden haben. Und das Interessante ist, dass sie ja auch dann mit Peter Schlemihl eine Märchenfigur natürlich auch an die Seite der Marie stellen. Die befreuen sich ja miteinander und wir wissen, er ist ja im Prinzip der Mann, der seinen Schatten verkauft hat, stammt aus dem Märchen von Adelbert von Chamisso. Aber interessant finde ich auf der anderen Seite, das ist ein ganz anderer Erzählstil als bei Herzfaden. Ja, man könnte schon fast sagen, so ein bisschen anachronistisch, sehr dicht, einfach auch dieser Zeit angepasst. Das heißt, schreiben Sie sozusagen für jedes Romanprojekt, entwickeln Sie Ihren eigenen Stil?
Menschen trennen das immer, den Stil und die Geschichte. Der Roman ist ja nur das, was in den Sätzen da steht. Es gibt die Geschichte nur in den Worten, die irgendwann in den Computer geschrieben worden sind. Das heißt, es gibt keinen Text außerhalb der Sätze, keine Geschichte außerhalb der Sätze. Und die sagen, die Sprache, die man hat, bestimmt, was man erzählen kann. Bestimmt auch, wie man eine Geschichte erzählen kann, was in der Geschichte geschehen da kann, welche Möglichkeiten sie hat. Insofern, ich habe weniger eine Geschichte als ein Thema oder wie gesagt ein Geheimnis, was mich interessiert. Und in der Tat beginnt das Erzählen erst dann, wenn ich den Ton für diese Geschichte habe. Das ist oft der Anfang, das ist der erste Satz, das ist die erste Seite, die ersten paar Seiten, wenn etwas klingt. Meine Musikalität da ist. Die Musikalität der Worte ist wie so der Wind, der in das Segel greift. Und dann ergibt sich aus diesen Möglichkeiten der Sprache dann, dass was erzählt werden kann. Insofern haben Sie recht, irgendwie braucht jedes Buch einen neuen Stil.
Und bei der Fauninsel, da muss man auch sagen, das ist im Prinzip auch so, dass verschiedene Welten aufeinandertreffen. Da bricht so diese ganze Natur- und Technikgeschichte auch ein. Da kommt die Dampflok und die Maschinen sind da präsent, also als Gegenwelt praktisch. Also man hat so das Gefühl, da ist ganz viel im Umbruch. Das Alte ist noch nicht ganz weg, das Neue ist noch nicht so richtig da. Also im Prinzip ja eigentlich unsere Gegenwart, muss man sagen. Ist das so eine Art, als Schriftsteller auch mit den Erschütterungen der Gegenwart fertig zu werden, dass man sie dann im Roman verarbeitet? Oder ist es eigentlich nur der faszinierende Stoff?
Nein, wir gucken doch Geschichte an, weil wir Antworten suchen für unsere Gegenwart und die Zukunft. Das heißt, wie geht man mit Umbrüchen um? Oder vor allem, die entscheidende Frage ist doch erstmal, wie erkennt man Umbrüche? Wie erkennt man Dinge, die so grundlegend sind, dass sie alles verändern werden? Und was ist es wert, gerettet zu werden? Und was muss man loslassen? Und wie kann man, wenn man Teil des Prozesses ist, entscheiden, was wichtig ist und was nicht? Das sind genau die Sachen, die dadurch bei Pfaueninsel interessant waren. Und natürlich kann man da die Gegenwart spiegeln. Also Chamisso ist ein gutes Beispiel. Der Schlemihl ist natürlich eine Figur, der Mann, der seinen Schatten verkauft und an den Teufel, und ist eine romantische Geschichte. Es gibt einen zweiten Teil des Schlemihls, Der erzählt die Geschichte weiter, ist anonym geblieben, man weiß nicht, von wem das geschrieben ist. Und da hat er die 7-Meilen-Stiefel und rennt um die ganze Welt und ist sozusagen Verkörperung des Expeditions- und Forschergeistes des 19. Jahrhunderts. Ist dann an der Antarktis, ist am Südpol, ist an einem Vulkan, ist in Griechenland, in Ägypten, bei den Pyramiden und sowas. Und ist wahnsinnig einsam dabei. Deshalb, wegen dieses zweiten Teils, dachte ich, der würde doch gut zu meiner kleinen, traurigen Zwergin passen. Die beiden müssten sich eigentlich gut verstehen und sich trösten können. Also man kann doch in der Geschichte immer sehr schön Modernität, die sich überlebt hat, erkennen und kann darin auch erkennen, welche Faszination von einer Modernität ausging, die heute nicht mehr Modernität ist und wie man sich gefangen lässt von Versprechungen einer vergangenen Modernität und was das für uns heißen könnte mit unseren Versprechungen, die uns gemacht werden oder die wir machen. Insofern ist das immer so ein Spiel mit von Gegenwart und Zukunft. Und wenn ich gefragt werde, historische Romane, was macht die denn aus, habe ich immer als Antwort, was ist ein historischer Roman? Ist das einer, der vor 20 Minuten spielte oder muss er schon 2 Stunden her sein, um historisch zu sein? Wissen Sie, es gibt die Trennung eigentlich nicht. Im Grunde spiegeln wir uns in allen Stoffen doch immer wieder selbst.
Ja, historischer Roman, da möchte ich dann doch noch auch einen Roman aufrufen, den Sie geschrieben haben, der Fall Arbogast, einen Kriminalroman, für den Sie auch sehr akribisch recherchiert haben. Also für die, ich glaube, das gehört sowieso dazu, immer die Recherche bei Ihnen, die sehr ausführlich ist. Dann bei der Puppenkiste sind Sie hingefahren, bei der Fauninsel, da waren Sie schon vor Ort.
Naja, das ist ja das Tolle an diesem Beruf, dass der verschiedene Phasen hat, die sich grundsätzlich unterscheiden. Die Recherchephase, die dann auch gerne mal ein Jahr oder länger dauert, da geht man in die Welt hinaus und ist eigentlich eine Art von Journalist und befragt und macht Interviews, zeichnet auf, wühlt in Archiven, spricht mit Menschen, lässt sich inspirieren von Orten. Und dann kommt eben diese relativ einsame Schreibphase, wo man dann ganz nach innen guckt. Und dann kommt die Phase, wo man auf irgendwelchen Podien sitzt und mit Menschen spricht über Sachen, die man gemacht hat. Also das ist ja im Grunde insgesamt ist es dann eine sehr volle Existenz. Aber die Recherche macht mir in der Tat große Freude, das stimmt ja.
Ja, und für den Fall Arbogast, den Kriminalroman, also spielt in den 50er Jahren, geht auch zurück auf einen historischen Kriminalfall. Also es geht um den Tod einer jungen Anhalterin, die von einem Vertreter für Billardtische, Hans Arbogast, mitgenommen wird und dann zu Tode kommt. Ein Lustmord wird es später heißen. Aber eigentlich ist an diesem Fall so gar nichts klar. Und ich habe aber recherchiert, auch ein wenig, gehört, dass Sie dafür auch extra nach Stuttgart gefahren sind und sich von einer Kostümbildnerin haben beraten lassen. Was war das denn?
Naja, Recherche ist wirklich toll, aber es ist natürlich auch ein bisschen wie ein Kinderwunsch-Erfüllungsprogramm. 50er Jahre, ich habe dann gemerkt, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, wie sich das anfühlte. Ich hatte da ein genaues Bild, hatte eine Heldin, die war, glaube ich, 23. Wir haben, glaube ich, den 1. September 1953 und ich dachte, was trägt die denn da 53? Da, es spielt ja irgendwie, sagen, in der Nähe von Offenburg. Was hat die denn an? Wie hat das sich angefühlt? Und dann kam ich auf eine Dame, die hat einen Theaterfundus gehabt damals. Die hat mich zum Tee eingeladen, Gott sei Dank. Ich saß da den ganzen Nachmittag und konnte genau das sagen. 23, 1. September 53, was hat die an? Und dann lief diese ältere Dame los und kam wieder mit einem tollen Kleid aus Perlon und dazu die weißen passenden Pumps inklusive der passenden Unterwäsche und ich konnte es anfassen, bekam ein Gefühl für die Schwere des Stoffes, weil die ganz schön schwer waren, diese Kleider. Man dachte, sieht immer so leicht aus in den Filmen, diese Tütü-Stoffe, aber das hat eigentlich ein gewisses Gewicht, hat mich gewundert. Und so habe ich quasi meine Person einkleiden lassen an diesem Nachmittag und das hilft viel, wenn man ein Gefühl hat für die Sachen, wenn man die Haptik hat, wenn man denn die Farben sieht. Sowas ist ein wichtiges Element. Ist ja kein Sachbuch, sondern ist ein Roman, der muss ja plastisch werden. Die Sachen müssen, die Leser müssen sich vorstellen können und so.
Interessant fand ich aber, dass eben die weibliche Figur, sie trägt kein Petticoat. Das hätte ich jetzt angenommen.
Den Grund habe ich jetzt vergessen. Es muss einen gegeben haben. Aber wenn ich das noch kurz sagen darf, der Ausgangspunkt war wirklich dieses Romans, um das kurz erzählen, wie sowas auch wieder zufällig ist. Ich war eine Weile in meinen früheren Büchern sehr begeistert von Anatomie-Atlanten und von der Sektion von Menschen. Das war lange, bevor es irgendwie diese ganzen Fernsehserien gab mit den Profilern und so weiter. Und habe dann mal, als die Mauer fiel, es gab in Ostberlin einen sehr berühmten Anatom, Herrn Prokop, und den habe ich besucht und den wollte interviewen und wollte gerne wissen, wie das ist, wenn man so viele Leichen gesehen hat. Und da hat er mich erst einmal als junger Mann etwas mitleidig angeschaut und hat mir eigentlich keine Auskunft gegeben. Ich bin wieder abgefahren und dann sah er aber, wie traurig ich war und es gab mir einen Aufsatz und sagte, hier, das war mein berühmtester Fall, lesen Sie doch mal, junger Mann. Und das war eben das Gutachten zu dem Mordfall, den ich dann im Roman behandle. Und das war der Ausgangspunkt dieses Romans. Also eigentlich wollte ich was ganz anderes und dann ergab sich dieser Stoff. Und dieser Text hat mich dann sehr gefangen genommen, weil das soll jetzt gar nicht morbide klingen, aber Sektionsberichte haben was enorm Poetisches.
Ja, Sie beschreiben das dann ja auch. Die Leber stand am Rippenbogen wie der Mond am Nachthimmel. Sehr poetisch. Und der Roman wurde ja auch hoch gelobt wegen seiner sprachlichen Höhe, eben auch die solche Sätze oder Sätze wie sie glitt in seine Umarmung hinein wie in einen Mantel. Wie lange feilt man an solchen Sätzen?
Lange halt.
Können Sie so ungefähr benennen, eine Woche, zwei?
Das kann man doch nicht sagen, aber also so ein Text ist ja, sagen, es gibt eine erste Fassung und dann liest vielleicht mal jemand anders nach 2 Jahren und dann überarbeitet man das und nochmal. Ich weiß nicht, es entstehen sicher irgendwie 10, 15 Fassungen vor jedem Text, glaube ich.
Das ist ja das Spannende eigentlich. Also früher hatten bei der Recherche viele Autorinnen und Autoren Zettelkästen, haben sich das irgendwie minutiös aufgeschrieben. Ich nehme mal an, das ist vielleicht jetzt bei Ihnen nicht mehr so der Fall oder Sie haben das wahrscheinlich alles in den Tiefen Ihres Computers gespeichert oder wie sieht Ihr Archiv aus?
Das ist leider völlig digital, was natürlich etwas schwierig ist, wenn jetzt irgendwie, es gibt ja das Literaturarchiv in Marbach, die dann ja gerne mal so Nachlässe und Vorlässe kaufen und ich bin immer ganz neidisch, wenn ich diese handschriftlichen Tagebücher von Martin Walser sehe, ich glaube es sind 89 oder 96, keine Ahnung, und denke, boah, das kann man natürlich toll an Marbach verkaufen, was mache ich mit meinen Festplatten, die will doch keiner haben. Das ändert sich nun mal. Nee, ist, bei mir ist wirklich in der Tat alles digital. Meinen ersten längeren Text habe ich mit der Schreibmaschine geschrieben, die konnte sich auch schon 3 Zeilen merken. Und seitdem immer einen Computer gehabt und ich kann, glaube ich, nicht anders schreiben.
Ja, wobei Marbach nimmt auch sehr gerne Festplatten.
Oh, sehr schön.
Ja, aber das ist natürlich in der Tat, wie stellt man dann so eine Festplatte aus? Das weiß ich dann auch nicht. Da müssen Sie noch drüber nachdenken, wie Sie dann Ihr Archiv der Nachwelt überlassen. Also das wird schon spannend oder nicht so ganz einfach sein, dann diese Arbeitsprozesse dann auch nachzuvollziehen. Sie haben gesagt, Sie haben die jetzt alle im Computer und haben dann, was weiß ich, 10, 15 Fassungen. Ganz ehrlich, kommen Sie da nicht dann durcheinander? Was habe ich noch im ersten geschrieben oder wo habe ich ergänzt? Oder ich suche jetzt doch noch eine Stelle, die war in der 4. Fassung, glaube ich. Habe ich die noch oder habe ich sie doch weggeschmissen? Also ich stelle mir das sehr schwierig vor.
Ich habe neulich vor ein paar Jahren mal aufgehört zu rauchen, was ich auch wieder tun möchte, möglichst bald. Aber da habe ich aufgehört zu rauchen und da kam ich an einen Punkt, wo ich nicht mehr entscheiden konnte, ohne zu rauchen dabei, welche Version die bessere ist. Und da fing ich an, diese ganzen Fassungen wieder neu zu vergleichen. Wenn man da hineinkommt, ist alles verloren. Das ist wie ein Sumpf, der einen begräbt unter sich. Ich ging dann Zigaretten kaufen und nach 2 Zigaretten war mir wieder klar, welche Fassung die beste ist.
Aber so jetzt mal, jetzt zum Beispiel, jetzt haben Sie ja erzählt, wie Sie zu dem Stoff, zum Fall Arbogast gekommen sind. Das schlummert dann ja wahrscheinlich erstmal irgendwo bei Ihnen in einer Schublade. Oder auch jetzt zum Beispiel, der Roman Herzfaden ist von 2020, wir sind jetzt bei 2023. Also sind jetzt schon wieder Projekte in der Schublade oder haben Sie schon etwas aufgespart, wo Sie sagten, da war ich jetzt schon die ganze Zeit dran? Oder stellen Sie dann auch manchmal Themen wieder zurück, weil Sie sagen, oh, jetzt passiert gerade was? Ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel, wobei ich glaube, das ist gar kein Stoff für Sie.
Welcher denn?
Ich dachte jetzt gerade zum Beispiel so, der Krieg in der Ukraine, das beschäftigt ja ganz viele Autorinnen und Autoren. Also ob dann so etwas, was gerade aktuell stattfindet, Sie umtreibt und wo Sie dann sagen, das muss jetzt in eine Figur, ins Papier, das muss ich jetzt übersetzen.
Also außer diesen Phasen, wo man sagen wirklich abtaucht und versucht, sich zu fokussieren auf den Roman, der jetzt geschrieben werden muss, ist man natürlich offen für das, was geschieht und schreibt auch Sachen auf. Und natürlich, also der Krieg beschäftigt mich genauso wie jeden und ich mache auch Notizen, überlege mir Dinge, die ich interessant finde oder die mir auf dem Herzen liegen, die ich aufschreiben will. Aber so ein Roman, der hat innerlich für mich einen anderen Rhythmus. Der Herzfaden war fast eine Ausnahme, weil das wurde mir erzählt und ich dachte, das muss ich jetzt sofort machen. Das hat eine sehr kurze Genese gehabt eigentlich. 2014 ist Pfaueninsel erschienen. Der Stoff dafür ist mir eigentlich aufgefallen, als ich 1989 zum ersten Mal länger in Berlin war, im Literarischen Kolloquium, also vor dann irgendwie 30 Jahren sozusagen. Und habe damals eben sagen, diese Insel erstmal besucht und habe von dieser kleinwüchsigen Person gehört. Und der Stoff brauchte 30 Jahre, um dann zum Buch zu werden. Und als ich vorhin so fertig war, habe ich endlich angefangen, den Roman über die Schweiz, wo ich seit 20 Jahren in den Bergen bin, zu schreiben, den ich auch seit 20 Jahren schreiben will, der jetzt im Herbst erscheinen wird. Und da war so das andere dazwischen geschoben. Also Texte haben ihren eigenen Rhythmus, Romane zumal. Und der Stoff muss durch einen durchgehen, wie durch so eine Art Filter. Und das dauert Jahre und nicht Monate. Insofern gibt es da keinen Grund zur Eile.
Das denke ich mir. Also nicht, dass Sie mich da auch missverstanden haben. Ich glaube schon natürlich, dass Sie der Ukraine-Krieg beschäftigt, aber eben genau das, dass Sie lange mit solchen Stoffen dann auch unterwegs sind und die mit sich im Herzen tragen oder auch vielleicht einfach so damit im Kopf spazieren gehen und das auch erst eine längere Übersetzung braucht, das meinte ich damit. Es ist ja auch ganz oft so, dass Autoren und Autoren angefragt werden, zu Gegenwartsthemen Stellung zu beziehen oder zu kommentieren im Radio, im Fernsehen, in der Zeitung. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, aber ich sage immer ab. Inzwischen werde ich nicht mehr so oft angefragt, weil ich in der Tat das irgendwie diesen Reflex wahnsinnig misstraue. Im Grunde gibt es zwischen den Romanen erscheinen eigentlich in der Regel Essaybände. Das hat so ein bisschen einen Rhythmus sich ergeben, weil ich viel auch für Zeitungen gemacht habe und auch in anderen, also Tageszeitungen und andere Zeitschriften veröffentlicht habe und gerne auch essayistisch denke. Aber die Sachen brauchen ihre Zeit. Und diese Art und Weise, dass Autoren, also Schriftsteller, irgendwie geeignet sein könnten, auf gegenwartspolitische Ereignisse auf irgendeine Weise kompetent zu reagieren, halte ich eigentlich für ziemlichen Blödsinn. Ich glaube, das verdankt sich sozusagen der Zeit, als Figuren wie Krass und Walser meinten, sie könnten irgendwie sagen, vom Feldherrnhügel herab die Gegenwart kommentieren. Ich glaube nicht, dass das eine angemessene Position für einen Autor ist, ehrlich gesagt.
Vielleicht denkt man einfach so, diese Geistesmenschen, die haben einen größeren Überblick?
Nö. Also Thomas Mann hat ja gesagt, Schriftsteller sind Menschen, denen das Schreiben schwerfällt. Also ich glaube, dass es eher eine Art von Mangel und Behinderung ist, was uns zu Künstlern macht und nicht eine große Fähigkeit.
Sie haben schon die Essays angesprochen. Das ist ja so eine Form, die Sie pflegen und hegen und auch gerne andere Schriftstellerinnen und Schriftstellern in die Diskussion bringen, in den Austausch über Kleist zum Beispiel, über Rabe. Was bedeutet Ihnen dieser Essay? Das ist ja so eine kleine, kurze, experimentelle Form. Ist der Ihnen genauso wichtig wie der große Roman?
Und sind meine Romane ja auch meistens kleine Romane und keine großen. Nein, natürlich interessiert mich das sehr und es gibt Formen des Nachdenkens, die im Roman sehr schwer Platz haben. Dieses freie Denken können im Essay, der ja auch gerne ins Erzählende übergehen kann. Essay ist ja eine Form, kann alles sein. Von einer konzisen Argumentation über Beschreibung. Für mich ist das eine Form, wo alle Antennen offen sind. Also sagen, wo alle Formen, Elemente sich mischen können. Ich habe das sehr gerne. Das ist sagen auch immer so eine Möglichkeit für mich, Fragen für mich zu klären, einen Standpunkt zu gewinnen, auch zu politischen Fragen. Ich mag das sehr. Und mein Traum ist immer, dass man es verbinden kann, dass der Essay oder das Denken im Roman so flüssig wird, dass es wie eine Erzählung ist und genauso viel Spaß macht wie eine Beschreibung. Das wäre ist mein Traum des Romans und dem arbeite ich noch.
Gibt es denn auch Kundschaft für die Essays? Also Romane laufen im deutschen Publikum, Lesepublikum sehr gut, aber bei Kurzgeschichten wird es schon schwieriger und bei Essays stelle ich mir einfach noch schwieriger vor.
Klar, das ist so, natürlich. Ich habe einen wunderbaren Verlag, der so nett ist und mir sagt, gut, deine Romane verkaufen sich ja ganz ordentlich, dann machen wir zwischendurch auch die Essaybände. Und der Verlag ist auch vor allem so nett, das haben wir gar nicht drüber gesprochen, der ist auch so bereit, immer so schöne Bücher mit mir zu machen. Da bin ich ja besonders froh drüber. Ich finde ja eben, dass zum Buch, gerade in dem Medienumbruch, den wir erleben, dass man das Buch als Objekt so stark machen muss, die Schönheit des Buches betonen, also auch die Kunst. Also seit einer Weile schon haben meine Bücher immer so einen wunderbaren Leineneinband, den ich ganz schön finde.
Absolut.
Und dann sitze ich immer zusammen mit der Typografin und überlege den Satzspiegel, gucke mir genau um, wie die Sätze umbrechen auf der Seite. Das macht mir eine große Freude und da ist Kiepenheuer-Witsch wirklich sehr, sehr nett zu mir.
Ja, das hatte ich auch noch unbedingt auf meiner Liste hier.
Ach, echt?
Die Ästhetik ihrer Bücher ist auffallend, also Herzfarben sieht man ja sofort, wenn man es aufschlägt, also es ist einmal in zwei verschiedenen Farben gestaltet, also diese Erzählebene auf dem Dachboden ist rot und dann die andere Erzählebene ist blau. Auch die Pfaueninsel, über die wir gesprochen haben, hat einen wunderschönen Einband mit dieser Pfauenfeder oben drauf und bei dem Essayband habe ich festgestellt, also wo es um Rabe, um Kleist und um Ben geht, da sind diese Ausgangsgeschichten, die Sie zur Diskussion gestellt haben, die durchziehen die ganzen Texte, die Ihnen da geliefert wurden. Sind Sie auf die Idee gekommen, das so zu machen?
zusammen mit Anna Romantik im Kiepenmoen Witsch, die eine wunderbare Typografin ist und mit der wir das immer entwickeln. Genau, ja. Das Buch war Ergebnis einer Honorarprofessur an der TU in Berlin, wo ich Autorenkollegen eingeladen habe, mit den Studenten zusammen über so kanonische Texte zu reden, kurze Texte. Und im einen Jahr war das eben Kleists Erdbeben in Chile. Im zweiten Jahr war es ein Text von Wilhelm Raabe, den ich immer noch für unterschätzt halte. Und im dritten Jahr war es die berühmte Sammlung Gehirne von Ben. Und jeweils vier zeitgenössische Autoren haben dann Essays verfasst, so als Impulse, haben sammelnde Studenten da über die Texte gesprochen. Und das ist der Band, es fasst die eben zusammen. Und da ich dachte, man muss auch die Originaltexte dazustellen, damit der Leser vergleichen kann, die Essays mit dem Grundtext, haben wir das so gestaltet.
Also um den Titel auch zu nennen, es ist sehr recht Nacht geworden, heißt dieser Essayband, weil Sie eben Ihren Verlag angesprochen haben, Kiepenmoen und Witsch. Sie waren ja vorher oder anfangs bei Suhrkamp. Wieso sind Sie gewechselt?
Ja, ich habe 89 bei Suhrkamp Ludwig muss sterben, den ersten Roman veröffentlicht. Da war ich um die 23 und da war ein ganz junger Lektor, Christian Döring, der mich damals aus so einem Wettbewerb für jugendliche Autoren rausgezogen hat sozusagen. Und als Christian Döring dann beschloss, 1996 zum Dumont Verlag zu gehen, um selber einen Verlag zu leiten, bin ich dem Lektor gefolgt, weil Autoren ja oft irgendwie wirklich, der Lektor ist sagen, ein sehr intimer Lebens- und Arbeitspartner für einen Autor und auch meistens befreundet und das war in der Fall. Und da dachte ich, das Risiko mache ich. Wir gehen zusammen, waren dann 10 Jahre bei Dumont. Als es bei Dumont nicht weiterging, hatte ich das schöne Glück, dass Helge Malche, damals der Verleger von Kiepenmoen Witsch, einer der wichtigen Verleger in Deutschland, mich gerne im Verlag haben wollte und dann bin ich zu Kiepenmoen. Das ist meine Verlagskarriere. Und lustigerweise ist Christian Döring, den ich seit 1988 kenne, immer noch mein Lektor und liest immer noch jedes Buch, irgendeinen Text zuerst.
Sie haben gesagt, da entwickelt man auch ein freundschaftliches Verhältnis. Wie geht das dann noch, auch im Sinne der Kritik? Funktioniert das dann noch? Kann der Ihnen auch sagen, nee, so geht's gar nicht?
Ja, allerdings.
Oh, sind Sie jemand, der das gut annehmen kann?
Mal so, mal so.
Da schweigt er sich aus. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass Sie von Ihrem Verleger Rückendeckung bekommen. Wie war das bei Suhrkamp? Haben Sie ein Unselt gesprochen?
Ja, natürlich war man also wahnsinnig froh, damals bei Suhrkamp sein zu kommen. Ich glaube, ich kam zeitgleich über ein halbes Jahr nach Norbert Gstrein und Thomas Kling, Marcel Bayer. Das war so die Generation, die damals sagen, ziemlich ähnlich im Verlag eintrat. Und klar war man natürlich vollkommen begeistert von diesem wirklich sehr charismatischen Verleger und natürlich von dem von den anderen Verlagskollegen. Es gab dann bei der Buchmesse immer einen großen Empfang für alle Suhrkamp-Autoren. Zwischendurch gab es auch mal hin und wieder mal ein Treffen, wo man dann zusammensaß und die alle kennenlernte. Das war natürlich eine tolle, großartige Möglichkeit und Erfahrung damals.
Ich denke, es ist ja ganz wichtig, dass man eben auch den Rücken gestärkt bekommt. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass der Verlag auch wirklich oder die Verlage, die Sie dann mit Herrn Döring sozusagen durchschritten haben, dass die auch dann hinter Ihnen gestanden haben, auch wenn manches Buchprojekt vielleicht nicht ganz einfach war?
Also ja, ich bin ja von der Kritik immer sagen sehr wohlwollend behandelt worden, habe Preise gewonnen. Insofern mussten die Verlage sich für mich nie schämen. Aber als damals Nox erschien zum Beispiel, dieser Roman, mein zweiter Roman, zweite Bücher sind immer schwierig für Autoren, dieser Berlin-Roman, da gab es im Verlag schon so ein bisschen Bauchschmerzen, ob das gemacht werden müsse. Aber da war Unselt ja immer so, dass er im Zweifelsfall die Autoren hat machen lassen. Und ich war überzeugt, dass das ein gutes Buch sei, was jetzt unbedingt erscheinen müsse. Damals war ich dann, glaube ich, irgendwie, wie alt war ich denn da? 31? Ja. Klar, der Verlag hofft mit dem Autor und wenn es dann schief geht, ist die Frage, wie reagiert der Verlag? Verlage haben inzwischen die Tendenz, sich von Autoren zu distanzieren, was ich so ein bisschen schwierig finde, außer in Extremfällen, wo es dann leider notwendig ist. Aber ich bin da immer gut behandelt worden. Ich habe da kein Problem.
Nochmal kurz zu Nox. Das ist ja eben dieser Roman, wo es um die Nacht geht, des Mauerfalls, sozusagen Maueröffnung. Wo haben Sie diesen Abend erlebt?
Naja, dort. Ich war in dieser Mauerfallnacht in Berlin unterwegs und habe das sozusagen erlebt. Bin eine ganze Nacht rumgelaufen, war an der Mauer, an den Übergangsstellen und in West-Berlin dann. Und der Ausgangspunkt dieses Romans war für mich die Erfahrung, dann mitzuerleben nach 89, wie dieser Moment medial sozusagen konserviert wurde in unzähligen Wiederholungen, der Trabi mit der Rose, die Menschen auf der Mauerkrone und so weiter und nach zum Bild gerann und dann kamen ja auch sagen so mehrere Romane von ostdeutschen Kollegen, Brussig zum Beispiel mit seinem Mauerfallroman und für mich war aber da ein Mangel, weil ich habe in dieser Nacht weniger Freude als vielmehr eine große Verunsicherung gespürt, weil keiner wusste, ob die Mauer offen bleiben will. Große Verunsicherung, durchaus auch eine gewisse aggressive Stimmung. und was merkwürdig Enthemmtes. Und das kam für mich in den medialen Bildern, die da entstanden sind, zu wenig vor. Und das war der Ausgangspunkt, den Roman zu schreiben, um diesen Splitter noch hinzuzufügen in das Bild dieser Nacht.
Dann verraten Sie uns doch noch zum Schluss, Sie haben erzählt, es kommt im Herbst ein neuer Roman, ein neues Buch raus von Ihnen.
Genau, das ist die Schweizbuch, an dem ich seit 20 Jahren mehr oder weniger sitze. Ich rede ja nicht gern über so Bücher, die noch nicht erschienen sind. Es ist ein Roman, er spielt in den Bergen. Es gibt eine Naturkatastrophe, merkwürdige Dinge geschehen in der Schweiz. Es ist sehr spannend und aufregend, unbedingt kaufen.
Ganz herzlichen Dank, Thomas Hettche, in den SWR2 Zeitgenossen aus dem Kulturkaufhaus in Landau. Dankeschön.